Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Heute mit Irene Geuer und dem, was in Baden-Württemberg gerade im Landtagswahlkampf abläuft. Da werden alte Traditionen wieder neu belebt. Wir sprechen über die Wahlprognosen mit Dr. Stefan Merz von Infratest DIMAP. Und wir besuchen Berlin und Brandenburg, die ihre Kooperation weiter ausbauen wollen, so nach dem Motto Nachbarschaft neu denken. Am 14. März wird gewählt, kommunal in Hessen, in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg finden Landtagswahlen statt. Der Wahlkampf läuft aber nicht so wie in Zeiten vor der Pandemie. Das wollen wir uns in Baden-Württemberg genauer ansehen. Das Land hält trotz der Pandemie am klassischen Wahlprozedere fest. Das heißt, man kann nicht wie in Rheinland-Pfalz die Briefwahl einfacher beantragen. Es läuft nach altem Schema. Und doch werden voraussichtlich mehr Menschen von der Briefwahl Gebrauch machen. Was bedeutet das für den Wahlkampf, der jetzt hygienisch korrekt online läuft und nicht mehr im Gespräch an der Haustür? Katharina Thoms hat die virtuellen Kampagnen angesehen, aber sie war auch mit Politikern auf der Straße unterwegs, im gebührenden Abstand, und dort erlebte sie eine Renaissance traditioneller Wahlwerbung.
Und jetzt würde ich sagen, schreiten wir zur Tat.
Hans-Ulrich Röke stapft im Schneematsch zu einer riesigen Plakatstellwand.
So, jetzt geht's los.
Kameras und Mikrofone sind auf ihn gerichtet. Der FDP-Spitzenkandidat zerrt an einem großen schwarzen Tuch.
Jetzt habe ich es geschafft.
Röke enthüllt Röke. Dort wirft er sich dynamisch ins Sakko, umgeben von quietschbunten Kreisen. Die bonbonfarbene Kampagne der FDP hat schon für Belustigung gesorgt. Die Plakatenthüllung in Stuttgart, ein kleines Medienevent, weil in diesem Wahlkampf ja sonst nicht viel passiert. Draußen. Vor Ort.
Also das gute alte Wahlplakat erlebt sozusagen seine Renaissance.
Der Platz an Straßenrändern und Laternenpfählen wird in den kommenden Wochen sicher knapp. Hunderttausende Plakate werden geklebt. Allein für die großen Plakatwände haben die Landtagsparteien, außer der AfD, viel mehr drucken lassen. Anderthalbmal bis doppelt so viele im Vergleich zur Landtagswahl 2016.
Wenn Sie jetzt nicht die Möglichkeit haben, die Menschen in Veranstaltungen anzusprechen, das Plakat bietet die Möglichkeit, zumindest mal eine Botschaft zu setzen. Und viel mehr als Botschaften setzen können Sie ja in anderen Wahlkämpfen auch nicht.
Insgesamt 800.000 Euro plant die FDP für den Wahlkampf ein. Deutlich mehr als vor 5 Jahren. Die SPD gibt sogar doppelt so viel aus, rund 1,8 Millionen Euro. Jeder dritte davon wird für Digitales ausgegeben. Personal, Werbung, Video und Streaming. Denn jetzt im Lockdown zu den Menschen durchdringen, schwierig, sagt SPD-Spitzenkandidat Andreas Stoch.
Es ist noch schwieriger, wenn Sie in der Opposition sind, weil als Regierung Sie jeden Tag die Bühne haben. Sie kennen den Spruch, die Krise ist die Zeit der Exekutive. Und es ist natürlich eine riesengroße Herausforderung für unsere Kandidierenden draußen, die nicht in irgendeinem anderen Amt sind, überhaupt nur in die Wahrnehmung zu kommen vor Ort.
Stoch selbst macht nur sehr wenige Termine in den Wahlkreisen, unter strengen Hygieneauflagen. Der klassische Wahlkampf stand so gut wie nicht vorgesehen. Von den größeren Parteien macht da nur die AfD in Baden-Württemberg eine Ausnahme. Auch Haustürwahlkampf im Lockdown nicht denkbar.
Aber es sind ja wichtige Indikatoren, die eine Rolle spielen. Was treibt die Menschen um? Und deswegen müssen sie natürlich auf das zurückgreifen, was ihnen an Briefen, an E-Mails, aber auch an telefonischen Kontakten möglich ist.
Zurückgreifen auf den klassischen Weg, um die Stimmung im Land zu erspüren und gleichzeitig voll digital. Ausnahmslos alle Parteien haben ihren Wahlkampf ins Netz verlagert. Seit fast einem halben Jahr schon ist CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann unterwegs in den Wahlkreisen. Zuerst noch vor Ort, seit den ersten Einschränkungen aber nur noch im digitalen Livestream.
Moment, wir hatten noch Koordinierungsschwierigkeiten. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Leider digital. Ich wäre sehr, sehr gerne in Schwäbisch Gmünd, ehrlich gesagt.
Eisenmann will's wissen, heißt ihr Format. Die amtierende Kultusministerin von Baden-Württemberg steht mal vor einer weißen, mal vor einer orangenen Wand in der Stuttgarter Parteizentrale und beantwortet am weißen Bistrotisch Fragen von WählerInnen, vorgelesen vom Wahlkreiskandidaten.
Von Claudi, das darf so nicht weitergehen. Wir Eltern sind nun mal keine Lehrkräfte.
In der heißen Wahlkampfphase stellt sich Eisenmann im Schnitt 2-3 Mal die Woche 1 Stunde lang den Fragen. Nicht nur, aber oft geht es um Corona.
Die studiert haben, wie man unterrichtet.
Ist so. Mir tut es aufrichtig leid. Ich hätte mir heute eine andere Entscheidung gewünscht.
Regierungshandeln bestimmt den Wahlkampf, auch in den Kommentarspalten von Eisenmanns Social Media Accounts. In hunderten Kommentaren lassen die Menschen ihre Kritik ab, ohne dass die CDU moderierend eingreift. Was Eisenmann mit dem Format immerhin gelingt, Menschen außerhalb der CDU-Klientel zu erreichen, weil sich hier viele an sie als Kultusministerin wenden und nicht nur an die CDU-Spitzenkandidatin. Aus der eigenen Blase herauskommen, das fällt im Digitalen allen schwer. Aber auch hier der klassische analoge Weg hilft. Die Erfahrung haben mehrere Grüne gemacht. Daniel Dede-Abal, Kandidat aus Tübingen.
Messen können wir den Unterschied nicht. Wir haben aber den Eindruck, dass die Teilnehmerzahlen bei digitalen Formaten deutlich steigen, wenn wir die Veranstaltungen klassisch bewerben. Das wären Plakate, Zeitungsannoncen oder gezielte Einladungen per Brief oder E-Mail.
Jeden Tag oder besser jeden Abend können sich Menschen zu Hause mit der Wahl beschäftigen, Kandidierende online kennenlernen, Prominenten aus der Landes- oder Bundespolitik zuhören. Immer on sein, für die Parteien in den 6 Wochen vor der Wahl mit Corona aus einem weiteren Grund besonders wichtig. Baden-Württembergs Grünen-Co-Vorsitzende Sandra Detzer.
Es gilt nicht mehr die alte Regel, dass sich der Großteil der Menschen kurz vor knapp und sagen wir mal eine Woche vor der eigentlichen Wahl dann entscheidet, sondern früher. Und das bedeutet, dass wir davon ausgehen, dass viele Menschen Briefwahl wählen werden.
Bei der Landtagswahl 2016 hat jeder Fünfte per Brief gewählt. Tendenz steigend, besonders in einer Pandemie. Auch die Landeswahlleiterin rechnet am 14. März mit einem sehr hohen Anteil an Briefwählenden. Zum Vergleich, bei der Stuttgarter Oberbürgermeisterwahl hat schon mehr als die Hälfte die Briefwahl genutzt. Das war kurz nach den ersten Corona-Einschränkungen im November. Eigentlich wollten die Grünen die Briefwahl erleichtern. Ihr innenpolitischer Sprecher Hans-Ulrich Skerl.
Es wäre viel sinnvoller, wenn bei der Zustellung der Wahlbenachrichtigung gleich die Briefwahlunterlagen mitversandt hätte. Und wir hätten auch von uns aus seitens der Wahlbehörden das Signal gegeben, wir empfehlen das auch, wenn man eine sichere Wahl haben will, dass man Briefwahl macht. Und es wäre ein gutes Signal gewesen, auch für eine hohe Wahlbeteiligung.
Auch Städte und Gemeinden hätten sich so eine Umstellung gewünscht. Sie befürchten, aus Angst vor Ansteckungen meiden die Menschen die Wahllokale eher. Aber Briefwahlunterlagen mit der Wahlbenachrichtigung schicken, das geht in Baden-Württemberg nicht einfach so. Innenminister Thomas Strobel, CDU.
Die derzeitige Gesetzeslage gibt es allerdings nicht her, dass wir allen Wählerinnen und Wählern sozusagen unaufgefordert sofort die Briefwahlunterlagen übersenden. Hierzu wäre eine Gesetzesänderung notwendig gewesen. Dafür gab es im Landtag keinen entsprechenden Beschluss.
Weil die mitregierende CDU dagegen war. Sie hatte verfassungsrechtliche Bedenken. Das Nachbarland Rheinland-Pfalz hat die Möglichkeit einer reinen Briefwahl geschaffen. Dort wird am gleichen Tag gewählt. In Baden-Württemberg wird nun jede und jeder selbst Briefwahl beantragen müssen. Die Parteien haben sich darauf eingestellt und werben auch dafür. Sogar die CDU auf ihren Plakaten. Der Grünen-Co-Vorsitzende Oliver Hildenbrand bringt es auf den Punkt.
Bis zum 14. März ist im Grunde jeder Tag Wahltag.
Und in den kommenden Tagen landen die ersten Wahlbenachrichtigungen in den baden-württembergischen Briefkästen.
Katharina Thoms über den Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg. Wie eine solche Wahl in ihrem Ergebnis prognostiziert wird, darüber sprechen wir gleich. Superwahljahr 2021 und das bedeutet auch für die Wahlforscher super viel Arbeit. Erschwert unter den Corona-Bedingungen, den Abstandsbedingungen. 6-mal Landtag, 2-mal Kommunalwahl und die Bundestagswahl müssen prognostiziert werden. Wie funktioniert das, wenn zum Beispiel mehr Menschen als bisher nicht zur Urne gehen, sondern zu Hause den Wahlzettel ausfüllen und in die Post geben? Wie bereitet sich da ein Wahlforschungsinstitut wie Infratest DIMAP vor? Dr. Stefan Merz ist dort Direktor Wahlen. Auf der Internetseite von Infratest steht, er ist der Doktor für das Kreuz mit dem Doktor. Herr Merz, habe ich ihn gefragt, wie kommen Sie an diesen Titel?
Das ist schön. Ich habe tatsächlich vor vielen Jahren meine Doktorarbeit geschrieben über unentschlossene Wähler und habe das damals etwas flapsig betitelt mit das Kreuz mit dem Kreuz. Das war der Hintergrund.
Ist es tatsächlich denn in diesem Jahr ein besonderes Kreuz mit dem Kreuz für Sie?
Ja und nein. Also grundsätzlich muss man sagen, dass jetzt diese Pandemie jetzt nicht die grundsätzlichen Prinzipien und Vorgehensweisen unserer Arbeit jetzt ganz anders macht, dass wir jetzt plötzlich ganz andere Arten von Erhebungen oder sowas durchführen müssen. Also so ist es nicht. Wir können da im Prinzip schon weiter vorgehen wie bisher. Aber natürlich müssen auch wir, wie alle anderen Unternehmen und wie alle Bürger im Land, wir müssen alle unsere Arbeiten und Prozesse auf Infektionsrisiken überprüfen. Also von daher hat sich an der praktischen Durchführung schon das ein oder andere geändert, aber die Grundprinzipien, wie das alles funktioniert, daran können wir auch in Pandemiezeiten, zumindest so wie die Pandemielage im Moment ist, können wir da durchaus festhalten.
Das heißt, wenn Sie dann vor dem Wahllokal stehen und die Menschen ansprechen, dann rufen Sie denen das aus der Ferne zu?
Ja, das sind zum Beispiel so klassische Probleme, dass wir natürlich den Menschen sagen, unseren Mitarbeitern, ne, ihr müsst natürlich ein bisschen Abstand halten. Ne, das ist natürlich in anderen Zeiten einfacher gewesen, aber es ist auch so, dass die Bürger füllen den Zettel ja selber aus. Die bekommen von uns ja nur ein Papier, ne, und das kann man dann vor Ort ja dann unseren Mitarbeiter mit ein bisschen Abstand hinter den Tisch stellen und dann die Wähler ansprechen und sagen, nehmt euch da bitte den Zettel. Ne? Also das funktioniert auch in Pandemiezeiten, aber natürlich funktioniert es anders, als wir das eigentlich gewohnt waren.
Nordrhein-Westfalen hatte ja im vergangenen Jahr Kommunalwahlen. Da mussten viele lange in der Schlange stehen. Und ein Kollege hat beobachtet, dass dann viele auch gar keine Lust mehr hatten auf so eine Nachwahlbefragung, die sie machen, um dann die Prognose ja für 18 Uhr zu stellen.
Ja, das war in der Tat eine unserer Besorgnisse im Vorfeld. Also wir waren uns da nicht so sicher, wie gut das funktionieren wird. War ja unsere erste Nachwahlerhebung in der Pandemie. Aber wir waren dann doch eigentlich ganz froh. Es hat sich herausgestellt, natürlich gibt es an einzelnen Stellen gibt's immer Schwierigkeiten. Das gab es früher auch schon. Aber wir waren dann ganz angetan, dass das alles ganz gut geklappt hat. Unsere Hygienekonzepte haben funktioniert. Das Wichtigste war, dass die Bürger trotzdem unsere Papierfragebögen ausgefüllt haben. Also wir waren da durchaus dann ganz zufrieden. Und natürlich haben wir das Ergebnis nicht perfekt getroffen. Aber das ist bei allen Wahlen so. Das ermutigt uns auch für dieses Jahr.
Bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen, da hat ja die CDU zunächst ziemlich gut ausgesehen in den Prognosen und dann aber sank der Stimmenanteil im Laufe des Abends. Hat es ein bisschen an Corona gelegen, dass da die Prognose nicht ganz so stimmte?
Also ich sag mal so, die Abweichungen, die wir da hatten, waren durchaus jetzt im Rahmen des Üblichen. Man darf auch immer nicht vergessen, Kommunalwahlen, das sind nur sehr kleine Stichproben. Das ist sehr vielfältig. Sie können gar nicht diese ganzen Wählergruppen überall aufdrucken. Dass es schwieriger ist als eine normale Landtagswahl, das ist durchaus üblich. Also Sie haben recht, die Hochrechnungen haben sich im Abendverlauf durchaus ein bisschen bewegt, dass da auch Corona mit reinspielte. Aber es war jetzt für uns nicht, dass es ein Ausmaß angenommen hätte, wo wir sagen, wir haben da ein grundsätzliches Corona-Problem oder etwas Ähnliches.
Wie viele Wähler und Wählerinnen brauchen Sie eigentlich für so eine Nachwahlbefragung?
Nun brauchen, also es gibt gar nicht unbedingt jetzt eine feste Mindestfallzahl oder sowas, dass man da sagt, also darunter geht es gar nicht. Also es wird sicherlich jetzt so sein, im März werden da sicherlich mehrere 10.000 Wähler unsere Papierfragebögen, das sind ja ganz kurze Fragebögen, sicherlich ausfüllen. Und natürlich, viele Wähler ist auch gut, je mehr, desto besser. Aber das ist gar nicht das Entscheidende. Also viel wichtiger ist, dass wir die Leute unmittelbar ansprechen können, wenn sie ihre Stimme gerade abgegeben haben. Das ist jetzt nicht wie bei diesen telefonischen Befragungen, ne? Was würden sie wählen, wenn am Sonntag und so weiter. Ne? Sondern es ist wirklich unmittelbar. Dann ist ganz wichtig, dass die Wahlbezirke, wo wir unsere Mitarbeiter hinschicken, dass die sehr sorgfältig ausgewählt sind, dass die sehr schön das gesamte Land abbilden, über das man eine Aussage machen möchte. Die Mitarbeiter müssen gut geschult sein, wie der Fragebogen genau gestaltet ist. Also da gibt es sehr, sehr viele Punkte, die wichtiger sind, als ob das jetzt 500 Interviews mehr oder weniger sind.
Aber was machen Sie, wenn Sie sich jetzt zum Beispiel einen Wahlbezirk ausgesucht haben und da stellen Sie plötzlich fest, dass da ganz viele Briefwahl gemacht haben?
Wir wissen ja von der Vergangenheit schon, das heißt, wir schauen uns im Vorfeld sehr gut an, wie die Wahlbezirke letztlich waren. Natürlich ist es keine Garantie, dass es wieder so ist, aber das ist jetzt kein Corona-Spezifikum. Briefwähler, das funktioniert bei uns so. Natürlich können wir die nicht befragen, weil die ja nicht ins Wahllokal kommen. In die Prognose müssen wir das mit Rechenmodellen einpreisen. Bei den Hochrechnungen gibt es dann einen anderen Zugang. Die Briefwahl wird ja genauso wie die Urnenwahl in Wahlbezirken ausgezählt, ab 18 Uhr am Wahltag. Und da schicken wir eben auch in ausgewählte Briefwahlbezirke Mitarbeiter von uns, die dann bei der Auszählung zuschauen. Und sobald das fertig ist, rufen die bei uns im Studio an. Wir können das in unsere Hochrechnungen einspeisen.
Könnte es vielleicht doch trotzdem zu Prognoseverzerrungen kommen, wenn zum Beispiel die AfD wie in Baden-Württemberg Wahlkampf am Wahlstand macht? Also ganz anders als die anderen Parteien. Und vielleicht auch mehr AfD-Wähler ins Wahllokal gehen, dass dann die Prognose verzerrt wird?
Vom Grundverständnis her, es ist ja nicht so, dass wir eine Erhebung machen und diese Zahlen dann 1:1, wie das in der Erhebung kommt, daraus die Prognose ergibt, sondern wir müssen uns da ja ganz viele Fragen stellen. Haben Sie ja schon angesprochen, was machen die Briefwähler? Wir müssen aber auch überlegen, wie viele und welche Wähler kommen denn noch ganz knapp vor 18 Uhr? Gibt es bestimmte Gruppen, die an unserer Befragung nur ungerne oder auch besonders gerne teilnehmen? Funktioniert die Erhebung im ganzen Land gleich gut? Gibt es irgendwo Probleme? Weil Sie haben ja das mit den Schlange stehen vorhin schon angesprochen. Ne? Also das sind ganz viele Fragen. Da grübeln wir am Sonntagnachmittag drüber, schauen uns ganz viele verschiedene mathematische Modelle an und diskutieren dann, welchem dieser Modelle wir jetzt am meisten vertrauen.
Also ist am Wahlabend die erste Prognose um 18 Uhr gesetzt?
Selbstverständlich wird es um 18 Uhr eine Prognose geben. Aber die Frage ist natürlich, bei diesen ganzen Abwägungen, aber auch, wie gesagt, es hat mit Corona erstmal nichts zu tun, wissen wir natürlich nie, ob wir 100% richtig liegen. Und das zeigt dann immer erst der Abendverlauf, wie gut die Prognose wirklich war. Aber es wird sicher nicht eine Prognose um 18 Uhr geben. Da mache ich mir keine Sorgen.
Meistens ist ja die Hochrechnung kurz vor 20 Uhr dann schon so ziemlich zielweisend. Wird das in diesem Jahr auch so sein?
Sie sprechen da einen Punkt an. Es ist in der Tat so, dass vermutlich die Auszählung etwas langsamer dauern wird. Natürlich diese ganzen Abstandsregeln, Hygieneregeln, die verzögern natürlich die Prozesse in den Wahllokalen durchaus ein bisschen. Das haben wir auch in Nordrhein-Westfalen gelernt. Von daher kann es schon sein, dass der ganze Abend ein klein wenig langsamer abläuft, als wir das jetzt von anderen Wahlen kennen. Allerdings, da denken jetzt viele an die USA, wo das Wochen- oder tagelang gedauert hat. In solchen Dimensionen bewegt sich das nicht. Also ich bin schon recht zuversichtlich, dass wir auch um 20 Uhr relativ genau wissen, wohin die Reise geht. Aber Sie kennen das von vielen Wahlen. Es ist immer irgendwas ist offen und dann ist 5,0 oder 4,9 oder 5,1. Und also wir hatten schon ganz viele Wahlen, wo man trotzdem erst am späten Abend dann genau wusste, wie die Wahl wirklich ausgegangen ist. Aber ist dann immer ein spannender Abend.
Ein spannender Abend für Dr. Stefan Merz von Infratest DIMAP. Der hat zur Wahlprognose in Corona-Zeiten uns hier vieles erzählt. Der Virologe Christian Drosten hat bereits im April vergangenen Jahres gesagt, Herbst und Winter werden in der Pandemie ganz harte Jahreszeiten. Und er zeichnete das Szenario vor. Über den Sommer könnten wir gut rüberkommen, wenn sich alle am Riemen reißen und die Regeln einhalten. Aber wir würden dann mit einer immunologisch naiven Bevölkerung in eine Winterwelle gehen. Darauf müsste man sich vorbereiten. Und er hat damals schon prognostiziert, dass es im Winter wieder einen Lockdown geben kann. Alles ist so eingetreten. Und das Drosten-Zitat müsste Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer nachlaufen. Immunologisch naiv. Denn Sachsen war zwischenzeitlich besonders übel von Infektionen betroffen. In einigen Kreisen Rekordwerte bei den Ansteckungszahlen. Und in dieser Zeit erklärte der sächsische Ministerpräsident, ich hätte mir gewünscht, dass ich früher gewarnt worden wäre. Er hätte gewarnt sein können. Drosten war nicht der einzige Wissenschaftler, der die Entwicklung der Pandemie vorgerechnet hat. Was also steckt hinter Kretschmers Worten? Alexander Moritz geht dem Corona-Verlauf in Sachsen nach.
Die sächsische Regierung hätte viel verhindern können im Oktober vergangenen Jahres. Erstmals wird mit dem Erzgebirgskreis in Sachsen eine Region zum Corona-Hotspot. Die Zahl der Neuinfektionen steigt über die kritische Marke von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner. Bund und Länder schränken private Kontakte ein. Restaurants müssen am späten Abend schließen, Hotels ebenso. Doch Sachsen weicht davon ab. Private Übernachtungen bleiben erlaubt. Was Ministerpräsident Michael Kretschmer damals Mitte Oktober sagt, klingt heute wie aus einer anderen Welt.
Wir wollen, dass auch in Zukunft das ein lebenswertes Land ist, dass die Gastronomie offen ist, dass die Wirtschaft läuft, dass es Veranstaltungen gibt, weil wir gesehen haben, dass es Hygienekonzepte gibt. Die Sache läuft. Es gibt keine oder nur ganz, ganz selten Infektionsgeschehen. Deswegen gestern im Kreis der Ministerpräsidenten noch einmal der Hinweis, das Ganze muss sachgerecht, vernünftig, aber entschlossen jetzt passieren.
Doch die Appelle an die Eigenverantwortung verpuffen. Wenige Wochen später liegt die 7-Tage-Inzidenz in mehreren sächsischen Landkreisen bei über 300, steigt später noch weiter. Dann kommt der Lockdown-Light.
Keiner hat einen Fehler gemacht bei seinem Hygienekonzept. Aber wir müssen die Zahl jetzt so drastisch reduzieren, damit wir überhaupt eine Chance haben, durch diese Zeit zu kommen. Die Situation ist dramatisch, aber sie ist immer noch handelbar.
Im Landtag verteidigt Kretschmer die weiteren Einschränkungen. Restaurants müssen schließen. Gleichzeitig bekommt er Protestbriefe aus der Wirtschaft, die eine Lockerung fordern. Die AfD und FDP in Sachsen machen ebenfalls Stimmung gegen die Corona-Maßnahmen. Kretschmer steckt in einem Dilemma, sagt der Politikwissenschaftler Hans Vorländer von der TU Dresden.
Er hat da womöglich dann die Situation falsch eingeschätzt, vor allem auch, weil es doch auch im Land erhebliche Widerstände gegen eine restriktive Corona-Politik gab, die sich auch immer sehr lautstark äußerte.
Regelmäßig gehen im Herbst Menschen gegen die Corona-Politik auf die Straße. Zu einer Querdenken-Demonstration in Leipzig kommen Mitte November über 40.000 Menschen aus ganz Deutschland. Das habe durchaus Einfluss auf die Entscheidungen der Regierung gehabt, sagt der Elitenforscher Lars Vogel von der Universität Leipzig.
Der Eindruck, der einfach überwog im September, Oktober, der viel nachdrücklicher war als die Statistik, war eben die Frage nach der Akzeptanz der Bevölkerung und die Vorstellung, dass man härtere Maßnahmen vor dem Hintergrund der dann doch relativ niedrigen Zahlen im Grunde nicht akzeptiert bekommt. Und ohne Akzeptanz haben die Maßnahmen auch keine Wirkung.
Wieder vergehen 4 Wochen. Anfang Dezember dann der Kurswechsel. Kretschmers Regierung verordnet Sachsen den harten Lockdown, 2 Tage vor allen anderen Bundesländern. Nur noch Geschäfte des täglichen Bedarfs dürfen öffnen, die Bewegungsfreiheit ist eingeschränkt.
Ja, wir haben dieses Virus unterschätzt, alle miteinander.
Dabei hatten Epidemiologen von Beginn der Pandemie an vor exponentiell steigenden Infektionszahlen gewarnt. Die Gesundheitsämter konnten Kontakte nicht mehr nachverfolgen, das wusste auch der Ministerpräsident. Wieso handelte er nicht früher?
Es kann sein, dass Michael Kretschmer oder Teile der Staatsregierung Opfer des Präventionsparadoxes geworden sind.
Damit ist gemeint, dass erfolgreiche Schutzmaßnahmen unsere Risikoeinschätzung trüben. Das Coronavirus erscheint weniger gefährlich, wenn wir es in unserer unmittelbaren Umgebung nicht beobachten.
Weil eben die Zahlen im Frühjahr relativ gering waren, ist man davon ausgegangen, dass man nicht wirklich davon tangiert ist. Tatsächlich aber waren die Zahlen im Frühjahr auch gering, weil eben doch ein strikter Lockdown stattfand. Man bedenkt nicht, dass eben geringe Zahlen Ergebnis, Wirkung eines Lockdowns sind. Und weil die Zahlen gering ist, glaubt man dann eben, in paradoxer Weise, man brauchte einen solchen strikten Lockdown nicht.
Dazu kommt, lange waren die Folgen der Krankheit in Sachsen nicht sichtbar. Nur wenige kannten jemanden, der erkrankt war, geschweige denn daran gestorben. Das gilt auch für Ministerpräsident Kretschmer.
Diese Dramatik, die sich hinter Zahlen und Diagrammen verbirgt, die habe ich wirklich erst gesehen, als ich in den Krankenhäusern war,
sagt er rückblickend. Ende November besucht er die Intensivstationen in den besonders betroffenen Regionen. Hätte er es nicht wissen müssen, was ihn dort erwartet? Immerhin bekommt der Regierungschef tägliche Briefings zur Corona-Situation. Doch so einfach sei das mit dem Verstehen eben nicht, sagt Nikos Psaros. Er ist Erkenntnistheoretiker an der Universität Leipzig.
Dinge, die man nur intellektuell kennt vielleicht, kann man so nicht einschätzen. Also das ist einfach so, dass wir immer im Zwiespalt leben, der unmittelbaren Situationswahrnehmung und des Situationsbewusstseins. Wir stehen immer vor dem Problem des Abgleiches dieser beiden Wissensbestände.
Das ist es vielleicht, was Kretschmer in einem Zeitungsinterview Anfang Januar meinte. Er hätte sich gewünscht, früher gewarnt worden zu sein, sagte er. Vielleicht ist das auch ein Seitenhieb auf die eigene Regierung. Die Zusammenarbeit zwischen den sächsischen Ministerien könnte besser laufen. Der Staat scheint teilweise am Rande der Überforderung. Immerhin sinken die Infektionszahlen inzwischen. Dass der Lockdown zu spät kam, ist nun allen klar.
Natürlich mache ich mir das zum Vorwurf. Jetzt geht es darum, dass man aus dieser Situation aber lernt. Und es ist natürlich schon bitter, wenn in einem Teil der Bevölkerung diese Fakten geleugnet werden. Das macht wütend. Auf der anderen Seite uns, mich, noch entschiedener, weil wir am Ende jetzt auf Leute, die wirklich Realitäten nicht zur Kenntnis nehmen wollen und sie leugnen, in dieser schweren Phase nicht Rücksicht nehmen können, sondern wir müssen das tun, was nach unserem Wissen und Gewissen das Richtige ist, um diese Pandemie zu bekämpfen.
Das Zögern der Regierung in Sachsen mag verständlich sein, doch es hat seinen Preis. Die bittere Bilanz bisher: über 6.600 Menschen sind in Sachsen an oder mit Covid-19 gestorben. Gemessen an der Bevölkerungszahl doppelt so viele wie im Bundesdurchschnitt. Das liegt auch daran, dass in Sachsen überdurchschnittlich viele Alte leben. Doch womöglich hätte ein früherer Lockdown Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen verhindern können. Ungeachtet dieser Zahlen will die sächsische Regierung einige Regeln lockern. Für Schulen, Friseure und Geschäfte Ende nächster Woche.
Alexander Moritz über den politischen Corona-Verlauf in Sachsen. Klima und Umwelt sind neben der Pandemie die großen Themen der kommenden Wahlen in diesem Jahr. Es tun sich neue Parteien auf, wie zum Beispiel die Klimaliste in Baden-Württemberg oder Radikalklima in Berlin. Die hat ihre Wurzeln auch in der Bewegung Fridays for Future. Bei der Bundestagswahl will die ÖDP antreten. Die gibt es schon seit 1982. Und bei den bisherigen Bundestagswahlen lag ihr Ergebnis zwischen 0,0 und 0,4%. Das scheint Ansporn zu sein, denn in Potsdam tritt nun Daniel Markgraf an. Genau dort, wo Vizekanzler Olaf Scholz und Grünen-Chefin Annalena Baerbock um das Direktmandat kämpfen. Daniel Markgraf von der ÖDP ist Politneuling und er will den Promi-Wahlkreis für sich gewinnen. Das ist kein bescheidenes Ziel. Christoph Richter hat ihn getroffen.
Das ist jetzt
der Gin 54.
Okay. Haben Sie da irgendwo eine offene Bank, wo man das mal kosten könnte? Oder?
Wenn Sie das wollen, selbstverständlich.
Ein ganz kleines Schlückchen.
Daniel Markgraf, ein großgewachsener Mann, Glatze, Brille, Hipster-Vollbart. Potsdamer Bundestagsdirektkandidat der Grün-Kleinpartei ÖDP, der ökologisch-demokratischen Partei. Der gebürtige Ostberliner steht hinter dem Tresen seiner kleinen Bar im holländischen Viertel, auch Klein Amsterdam genannt, mitten im Zentrum Potsdams, und kredenzt einen Tropfen seines selbst kreierten Gins.
Dürfen wir um die Zeit schon trinken?
Ganz kleinen Schluck. Was ist das Besondere an der Note? Es hat so ein bisschen, man merkt schon, ja, ein bisschen Schärfe, ne?
Ja, also da ist Ingwer drin und ein bisschen rosa Pfeffer. Und ansonsten haben wir Zitrusnoten drin und eine leichte Lavendelnote. Es ist halt ein Gin, den man pur trinken kann.
Etwas für Feinschmecker made in Brandenburg. Doch nicht nur damit möchte Barbetreiber Markgraf punkten. Ihn treibt es in die Politik. Mit der ÖDP will er in den Bundestag.
Was sind Ihre Ambitionen? Also, Sie hätten ja auch zu anderen Parteien gehen können.
Ja, durchaus. Hatte ich auch irgendwann mal vor.
Was hatten Sie vor?
Ich hatte vor 10 Jahren ungefähr einen Antrag der Grünen auf den Tisch zu legen. Habe mich dann aber doch nicht dazu entschieden.
Etablierte Parteien wie die Grünen hätten ihre Unabhängigkeit durch Firmenspenden verloren, meint Politik-Quereinsteiger Margraf. Die ÖDP, die ökologisch-demokratische Partei dagegen, gehe einen anderen Weg, weshalb die ÖDP für Margraf genau die richtige sei.
Und das hat einfach den Grund, dass wir der Meinung sind, dass eben die Wirtschaft und die Politik sehr stark mittlerweile verwoben sind.
Unabhängige Politik sei damit nicht gewährleistet. Im Bundestag müssten beispielsweise, erinnert Margraf, Spenden erst ab 50.000 Euro dem Bundestagspräsidenten gemeldet werden. Spenden ab 10.000 Euro sollen nur im Rechenschaftsbericht der Parteien erscheinen. Alles andere bleibe nebulös, sagt Margraf. Wirtschaftsverbände und Unternehmen würden so versuchen, Einfluss auf Parlamentarier zu nehmen, beispielsweise beim Klimaschutz.
Deswegen sagen wir koppeln uns ab. Wir lehnen auch den Lobbyismus in der jetzigen Form komplett ab.
Selbst nennt er sich einen Familienmensch. Margraf ist vierfacher Familienvater, lebt in einer Patchwork-Familie. Wichtig sei ihm, sagt er noch, neben Umweltthemen, die Familienpolitik der ÖDP.
Weil sie sagt, Bindung geht vor Bildung. Das heißt, dass die Bindung im frühkindlichen Alter mit einer der wichtigsten ist, um später überhaupt, ich sag mal, gut lernen zu können.
Klingt etwas verworren. Margraf meint damit, dass Eltern ihre Kinder viel mehr als bisher selber betreuen sollten, anstatt sie einfach in eine Kita oder einen Hort zu schicken. Damit das klappt, würden die Eltern dafür dann ein sogenanntes Erziehungsgehalt bekommen, so der Vorschlag. Die Ideen der ÖDP in Brandenburg weitgehend unbekannt.
Dass man uns eben nicht kennt, zumindest hier in der Region, durchaus verständlich. Die ÖDP ist sehr stark in Bayern und Baden-Württemberg. Wir haben dort alleine 500 Mandatsträger insgesamt. Und ja, wir haben jetzt seit ein paar Jahren angefangen, die ÖDP auch hier in Brandenburg zu etablieren. Wir haben halt einen relativ starken Landesverband, ich glaube so an die 70, 80 Mitglieder.
Ist ja nicht viel, oder?
Ist nicht viel, aber ist auf jeden Fall ein Anfang. Also irgendwann muss man ja mal anfangen.
1981 wurde die ÖDP als eine rechte Abspaltung der Grünen gegründet. Einige frühere Mitglieder standen Rechtsextremisten nahe, wie etwa den Republikanern. Parteigründer Herbert Gruhl hat sich davon nie distanziert. 1990 hat er die ÖDP verlassen.
Wie gehen Sie damit um?
Also erstmal sind die Sachen passiert vor meiner Zeit.
Das ist richtig, das ist klar.
Ja, also...
Aber trotzdem muss man sich ja mit seiner Geschichte der Partei...
Absolut. Aber es ist, ja, ich glaube, dass auch die Grünen als solche auch solche Wege bestritten haben. Ja. Also ich kann mich noch daran erinnern, was für ein großer Aufschrei war, als Joschka Fischer mit weißem Ton schon auf einmal im Bundestag aufgetreten ist. Völlig normal, glaube ich.
Daniel Margraf wirkt irritiert. Mit der rechten Vergangenheit will er nicht in Zusammenhang gebracht werden, ganz im Gegenteil. Er schaut auf das Hier und Jetzt und sagt, heute sei die ÖDP eine ökologische Partei, die fest auf dem Boden des Grundgesetzes stehe.
Wir haben mit rechts überhaupt nichts zu tun. Wir sagen ganz klipp und klar, wir sind eine Partei der Mitte. Und auch da sehen wir eben auch eine große Chance.
Daniel Margraf will im Wahlkreis 61 punkten, der seit dem Zuschnitt 2005 die Stadt Potsdam und das Umland, Teile der Landkreise Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fleming umfasst. Nicht irgendein Wahlkreis, sondern sowas wie ein Gigantenring. Denn hier kämpfen mit Vizekanzler Olaf Scholz und Grünen-Chefin Annalena Baerbock zwei Kanzlerkandidaten um das Direktmandat. Weshalb jetzt schon vom Kanzlerwahlkreis die Rede ist. Mittendrin Daniel Margraf. Er will mit der Kleinpartei ÖDP den Grünen das für sie so symbolträchtige Direktmandat streitig machen.
Also ich stelle mir die Frage, wer wählt Herrn Scholz und wer wählt Frau Annalena Baerbock? Ja? Also mein Slogan ist ja immer, es gibt immer eine Wahl.
Zur Erinnerung, 2017 hat die SPD in Potsdam das einzige Direktmandat im Osten geholt. Draußen vor der Bar wird schnell deutlich, Daniel Margraf ist ein unbeschriebenes Blatt. Nicht mal der orangene Schal, sein Markenzeichen, den Margraf kunstvoll um den Hals gebunden hat, lädt die Menschen zum Gespräch ein.
Aber so richtig kennt tut man sie nicht, man geht so teilnahmslos an ihnen vorbei.
Also solange sie mir das Mikro ins Gesicht halten, glaube ich auch nicht, dass jemand stehen bleiben würde. Darum geht es auch in den nächsten Monaten, eben auch den Leuten klarzumachen, wer bin ich, was ist die Partei, was sind unsere Themen.
Und da werden wir dann genauso wie alle anderen Parteien auch anständig Wahlkampf machen.
Etwa 50.000 Stimmen wird Margraf brauchen, um das Direktmandat zu gewinnen, um Vizekanzler Scholz und Grünen-Chefin Baerbock auf die Plätze zu verweisen. Daniel Margraf macht das keine Angst. Ganz im Gegenteil. Er werde alles dran setzen, trotz der Schwergewichte. Auch wenn die ÖDP bei der letzten Landtagswahl 2019 gerade mal 0,6% der Stimmen erhalten hat. Margraf will das Direktmandat. Die Augen blitzen, so als wolle ein Kreisligist im Pokal den deutschen Meister aus dem Wettbewerb kegeln.
Absolut, absolut. Also spricht ja auch nichts dagegen. Also ich sag mal, keine Angst vor großen Namen.
Christoph Richter über Daniel Margraf von der ÖDP, der in Potsdam gegen Olaf Scholz und Annalena Baerbock gewinnen will. Fast 25 Jahre ist es her, dass eine Hochzeitsparty im Jagdschloss Glienicke in Wannsee ausgefallen ist. Es kam nicht zum Jawort. Berlin und Brandenburg sollten die Verbindung eingehen. Monatelang wurde umeinander geworben. Politiker, Unternehmer, Gewerkschafter, die Kirchen, alle hatten ihren Segen gegeben. Und dann gab es am 5. Mai 1996 eine Volksabstimmung. Berlin sagte ja, Brandenburg mit über 60% der Stimmen nein. Die Menschen dort wollten nicht mit dem hochverschuldeten Berlin ein und damit das fünftgrößte Bundesland werden. Heute ist von einer Ehe zwar immer noch nicht die Rede, aber Berlin und Brandenburg wollen enger zusammenarbeiten, denn vieles klappt gar nicht gut, beschreibt Ihnen gleich Manfred Götzke. Denn die Hauptstadt bereitet sich immer mehr nach Brandenburg aus.
Berlin platzt aus allen Nähten. Seit Jahren frisst sich die Metropole tief in die Mark Brandenburg hinein. Wer etwa eine Familie hat und mehr Raum, vielleicht einen kleinen Garten möchte, findet oft nur noch im Nachbarbundesland etwas. Doch spätestens, wenn Schulkinder im Spiel sind, wird der Umzug ein, zwei Kilometer weiter raus zum Problem, erzählt Martin Hiekel. Er ist Bürgermeister von Neukölln, dessen Bezirk im Süden an Brandenburg grenzt.
Kindern, die in Brandenburg leben, dann in Berlin irgendwie zur Schule zu schicken, ist auch nicht so einfach. Das geht dann nur in einzelnen Ausnahmefällen, aber das ist sehr aufwendig. Und dass man beispielsweise die Schulplatzplanung, aber auch die Kita-Planung natürlich übereinander legt und guckt, wo sind die kürzesten Wege eigentlich, dass man da sicherlich auch eigentlich mit einer gemeinsamen Planung auch weiterkommt. Dafür müssten die Verwaltungen aber stärker miteinander kooperieren.
Und genau das passiert zwischen Berlin und Brandenburg nicht oder viel zu selten. Die Metropolregion wächst völlig unkontrolliert, ohne Planung, meint Hiekel.
Man muss sich allein, was stadtplanerische Belange betrifft, sehr eng miteinander abstimmen, denn Berlin hat einen großen Wohnungsmangel. In Brandenburg im Speckgürtel gibt es viel Platz. Wir sehen aber auch dort, es wird mehr gebaut. Es wird aber auf unterschiedlichen Planungen aufgebaut. Also dass die Metropolregion Berlin-Brandenburg als gemeinsames Wachstumsobjekt gar nicht so sehr im Mittelpunkt steht, sondern Berlin sicherlich seinen Bereich betrachtet und Brandenburg seinen Bereich betrachtet.
Das zeigt sich auch beim Verkehr, sagt Hiekel. Zum Beispiel bei der Anbindung seines Bezirks an den neuen Flughafen. Der ist für Neuköllner nämlich nur recht umständlich per Bus erreichbar. Denn die U-Bahn-Linie 7 endet kurz vor der Landesgrenze. Seit Jahren streiten Berlin und Brandenburg über die Verlängerung.
Und wir dann nie so richtig übereinkommen, weil zwei Parlamente und zwei Regierungen irgendwie sich damit auseinandersetzen müssen. Und das macht die Sache relativ schwerfällig.
Doch künftig soll die Kooperation beider Länder besser werden, mit Hilfe eines strategischen Gesamtrahmens für die Hauptstadtregion. Statt sich hin und wieder mehr oder weniger schlecht abzustimmen, wollen Berlin und Brandenburg die Kooperation institutionalisieren. Bei der Siedlungsentwicklung zum Beispiel, beim Verkehr oder in der Wissenschaft, sagt Christian Gäbler, Chef der Berliner Staatskanzlei.
Es muss jetzt auf Grundlage dieses strategischen Gesamtrahmens eine institutionalisierte Zusammenarbeit der Landesregierung geben. Und wir wollen auf der Gemeindeebene das auch stärken. Die kommunalen Nachbarschaftsforen, die es jetzt schon gibt, die sollen sich als Verein etablieren, damit sie auch eine andere Grundlage haben, darauf zu arbeiten. Und dann wird auch gerade zwischen den Umlandgemeinden und den Berliner Bezirken die Zusammenarbeit nochmal intensiviert und verstärkt.
Einige Wochen lang konnten die Bürger für das Projekt Vorschläge für eine bessere Kooperation einreichen, auf einem Internetportal. Etwa 800 Ideen und Vorschläge seien eingegangen, sagt Gäbler. Die befragten Bürger treibt da Ähnliches um wie den Neuköllner Bürgermeister. Buslinien, die heute an der Landesgrenze enden zum Beispiel, oder länderübergreifende Wohnungsprojekte.
Da gibt es vor allen Dingen die Frage, können Flächen in Brandenburg auch genutzt werden für Wohnungsbau für Berlinerinnen und Berliner, um die Verdichtung in der Stadt nicht noch mehr zu erhöhen. Das ist auch ein Teil unserer Planung, dass man anhand dieses Achsmodells, wo man sagt, da ist eine gute verkehrliche Erschließung, dann auch Wohnungsbau fördert. Allerdings hat Berlin natürlich immer nicht so viel Interesse daran, dass Bürger, die ja auch Steuern zahlen, aus Berlin rausziehen nach Brandenburg.
In einer gemeinsamen Kabinettssitzung der Länder soll im März über die Vorschläge beraten werden. Dann wollen die Regierungen Projekte für die weitere Kooperation festlegen. Der Stadtplaner Harald Bodenschatz hat wenig Hoffnung, dass diese Ideen der Bürger wirklich umgesetzt werden und die Kooperation besser wird. Er hat da seine eigenen Erfahrungen. Gemeinsam mit anderen Planungsbüros ist er kürzlich einem Aufruf der Länder gefolgt, Ideen für die Entwicklung von Berlin und Brandenburg einzureichen.
Dazu gibt es jetzt hier keinen Bezug. Da haben ja viele Büros sich monatelang Arbeit gemacht und die haben ja auch ein Know-how. Aber es kommt überhaupt nichts, dass das mit einbezogen wird.
Letztlich würde nur eines helfen, um all diese Probleme zu lösen. Eine Fusion beider Bundesländer.
Meines Erachtens ist es eigentlich völlig anachronistisch, dass diese beiden Länder nicht miteinander fusioniert sind. Also Berlin und Brandenburg waren jahrhundertelang zusammen und jetzt sind die irgendwie zwei Bundesländer und viele, viele Probleme, über die wir reden, könnten durch eine Fusion deutlich verbessert werden.
Zwar ist die Fusion zwischen Berlin und Brandenburg 1996 bei einer Volksabstimmung am Willen der Brandenburger gescheitert, damals vor 25 Jahren war Berlin allerdings hochverschuldet, noch nicht Bundeshauptstadt und wirtschaftlich nicht attraktiv. Das ist heute alles anders. Während sich der Chef der Berliner Staatskanzlei langfristig durchaus eine Fusion vorstellen kann, hat die Brandenburger Regierung Vorbehalte. Das stehe nicht auf der Agenda, sagt Staatskanzleichefin Katrin Schneider.
Ich glaube, das blockiert manchmal auch das tatsächliche Handeln. Wenn man dann ganz viel überlegt, wie man sich da jetzt mit der Fusion beschäftigt. Ich glaube, das ist so der Schwerpunkt, dass man tatsächlich gemeinsam an konkreten Projekten arbeitet und nicht so sehr immer nur auf diese Fusionsfrage guckt.
Neuköllns Bürgermeister sieht das anders. Dass die Kooperation zwischen den Ländern nur allzu selten funktioniert, hat sich für ihn zuletzt exemplarisch im Fall Tesla gezeigt. Monatelang habe Streit zwischen Berlin und Brandenburg gegeben, wer denn jetzt für die Verkehrsanbindung zum Tesla-Werk aufkomme.
Da ärgert man sich als Bürger, wenn man sieht, ey, da ist eine riesige Chance. Es gibt ein berechtigtes Anliegen, dass die Menschen da irgendwie hinkommen. Und jetzt streitet man sich, wer eigentlich wofür jetzt einen Euro ausgibt. Dabei profitieren am Ende alle davon. Und statt irgendwie da dieses Verwaltungshickhack irgendwie beiseite zu legen, kann man sich da irgendwie mit Bürokratie beschmeißen und sich gegenseitig irgendwie Schachmatt setzen. Und das ist natürlich nicht im Sinne einer Vision von einer Metropolregion.
An den Bürgern würde eine Fusion heute nicht mehr scheitern. Da ist sich Hiekel eigentlich sicher. Wenn, dann an der Politik in beiden Ländern, die um Einfluss und Posten fürchtet.
Von jetzt auf gleich ist eine Fusion unrealistisch und auch nicht möglich und auch nicht sinnvoll. Aber zu sagen, welche Schritte müssen wir denn gehen, um eine Fusion möglich zu machen, ich finde, auf diesem Weg kann man sicher machen.
Manfred Götzke über das Come Together von Berlin und Brandenburg. Das war das DLF-Magazin. Die Themen hat Ihnen meine Kollegin Barbara Roth zusammengestellt. Am Mikrofon bis jetzt Irene Geuer.